Deutschlandfunk. Sport am Samstag.
Gemeinhin werden autokratische Staaten wie Saudi-Arabien oder China des Sportswashing bezichtigt. Sie würden den Sport also ausnutzen, um ein freundliches, weltoffenes Image nach außen zu transportieren. Doch vielleicht ist diese Sichtweise eingeengt. Wie gehen denn eigentlich westliche Demokratien mit Sport um? Konstantin Eckner mit einer Bestandsaufnahme.
Sportswashing. Dieser Begriff wurde 2018 in das Oxford-Wörterbuch aufgenommen, nachdem er vermehrt in NGO-Kampagnen und Medienberichten aufgetaucht war. Mittlerweile hat sich die Terminologie fest etabliert und wird auch für die Olympischen Spiele in Peking und die Fußball-WM genutzt. Der Begriff ist relativ neu, die Praktik selbst jedoch nicht.
Von Hitlers Olympischen Spielen über die Fußball-WM 1978 in Argentinien, die während der Militärjunta stattfand, bis hin zu den Olympischen Spielen in Peking. Jedes Mal haben sich diese Staaten um diese großen Sportevents bemüht und man kann argumentieren, dass es sich immer um eine Form von Sportswashing gehandelt hat.
Meint Felix Jacobs von Amnesty International. Als Ausrichter oder Investoren sind die Autokraten prominente Mitglieder der Sportfamilie und profitieren vom positiven Image. Das ist hinlänglich bekannt. Trotzdem gibt es nur wenige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die sich bisher mit den diversen Dimensionen von Sportswashing beschäftigt haben, meint Ökonomieprofessor Simon Chadwick.
Wenn man Sportswashing bei Google Scholar eingibt, wo akademische Veröffentlichungen und Studien gelistet sind, taucht quasi nichts auf. Es ist also ein Begriff, der recht neu und noch relativ unerforscht ist.
Der Brite Chadwick nennt ein Beispiel, das sein Heimatland betrifft und bislang mit der Historie von Sportswashing nicht wirklich in Verbindung gebracht wurde.
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts haben sich 107.000 Südafrikaner in britischen Konzentrationslagern in Südafrika befunden. 28.000 dieser 107.000 kommen in Konzentrationslagern ums Leben. Und zur gleichen Zeit entsendet die britische Regierung Fußballteams, Rugbyteams, Cricketteams nach Südafrika, um die Einheimischen bei Laune zu halten und ihnen zu zeigen, dass man für sie da wäre. Ich denke, wenn wir über Sportswashing sprechen, dann müssen wir den Begriff öffnen und es nicht nur als ein beispielsweise rein saudi-arabisches oder chinesisches Phänomen betrachten.
Die Tendenz in der Berichterstattung durch NGOs und Medien geht dahin, Sportswashing ausschließlich bei Akteuren zu verorten, die schwere Menschenrechtsverletzungen begehen und außerhalb eines Rechtsstaats agieren. Auf Länder im sogenannten globalen Westen trifft dies selten zu, aber die Grenze zwischen klassischer PR und Sportswashing ist schwammig. Wird durch Antidiskriminierungskampagnen der UEFA versucht, die Lage in einigen Mitgliedsländern zu beschönigen? Wird durch die Bewerbung der immer noch kleinen Formel E versucht, die schlechte Umweltbilanz des Motorsports zu verschleiern? Wird durch die Kooperationsaktionen der American Football League NFL mit dem US-Militär versucht, die Verfehlungen der Streitkräfte vergessen zu machen? Auf derlei Fragen kann man mit Nein antworten. Aber die Sportligen und Großevents werden auch von westlichen Regierungen gezielt genutzt, um Werbung zu betreiben. Die britische Regierung arbeitet zum Beispiel seit dem Sommer mit der Premier League zusammen für eine Werbekampagne in 145 Ländern, die Großbritannien als dynamisches und zukunftsorientiertes Land präsentieren soll. Die Verantwortlichen verweisen darauf, dass laut Umfragen die Premier League am ehesten ein positives Gefühl gegenüber Großbritannien bei Menschen hervorruft. Eine derartige Kampagne kommt dann gelegen, um auch ohne ausgeklügelte Strategie brenzliche Themen ein Stück weit zu entschärfen. Zum Beispiel, als im September eine Analyse der Action on Armed Violence zeigt, dass die britische Regierung knapp 300 afghanische Familien für die illegale Tötung von Angehörigen entschädigt hat. Teilweise mit nur wenigen 100 Pfund. Wo ziehen wir aber die Grenze zwischen Sportswashing und Imagekampagne? Peter Heidt, der für die FDP im Bundestag sitzt, hat dazu folgende Meinung.
Ja, in dem Augenblick, wenn ich den Rechtsstaat verlasse, in dem Augenblick, wo ich die Unterdrückung, die willkürliche Unterdrückung von Gruppen in meinem Land eben damit versuche zu relativieren. Das ist für mich die Grenze. Solange ich wirklich nur ein positives Image zeigen will von meinem Land, ist das für mich in Ordnung. Und da muss man die Grenze setzen.
Schlussendlich ist die Debatte um die genaue Definition von Sportswashing vielleicht auch eine rein akademische. Denn in der Öffentlichkeit ist es gerade Menschenrechtsorganisationen wichtig, die schlimmsten Täter mit Nachdruck an den Pranger zu stellen. Eine Aufweichung des Begriffs liegt deshalb Wenzel Michalski, dem Deutschlanddirektor von Human Rights Watch, fern.
Wenn wir mit starken Begriffen überall in einer gleichen Art mit uns herumwerfen, also wie zum Beispiel auch Corona-Gegner den gelben Stern in einer antisemitischen Weise verunglimpfen, dann entwerten wir sozusagen die Begriffe, aber auch das, was dahinter steckt. Also es gibt Unterschiede, klar, zwischen Autokratien und Demokratien. Das heißt nicht, dass man den Demokratien oder Rechtsstaaten alles durchgehen lassen darf. Also im Gegenteil, man muss auch dort zu einer Diskussion weiterführen. Aber wie gesagt, der Unterschied, der muss manifestiert werden.